HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
Also ich würde sagen, man ist schon irgendwie erschöpft, dass das irgendwie kein Ende findet.
Durchhalten, das ist im Moment gefragt. Durchbeißen und einen langen Atem zeigen.
Ja, beim ersten Lockdown hat man halt gedacht, irgendwie, jo, das macht, zieht man jetzt einmal durch und dann hat es ein Ende und sowas und im Sommer feiern wir wieder fröhlich auf der Straße. Jetzt bei dem Lockdown hat man so das Gefühl, als ob das niemals aufhört.
Matze fühlt sich, als würde er einen Marathon laufen, nur ohne zu wissen, wie lang die Strecke noch ist.
Ja, bei uns geht ja so ein Wettkampf über 8, 9, 10, manchmal 12 Stunden. Und da ist auch wieder die Ruhe im Kopf gefragt und die Atmung, die beeinflusst alles. So ein bisschen wie Yoga, man atmet ruhig, bleibt bei sich und versucht einfach, die Atmung ruhig zu halten.
Vorher hat man immer nur gemacht und das war natürlich verkehrt.
Das ist eine Langstrecke, bei der uns nicht zu früh die Kraft und die Luft ausgehen dürfen.
Der Mensch braucht Luft, da gibt es keine Alternative. Am besten ist es, wenn wir einen langen Atem haben. Dann sind wir besonders leistungsfähig. Wer einen langen Atem hat, der muss nicht schnell aufgeben, der kann besser durchhalten. Die Pandemie zeigt uns gleich doppelt, wie sehr wir auf unsere Lungenfunktion angewiesen sind. Covid-19 befällt die Atmungsorgane und die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung fordern unser Durchhaltevermögen, auch wenn wir gesund bleiben. Wer richtig atmet, bleibt entspannter. Es gibt da einige Vorbilder, die einen langen Atem haben und ihn sogar trainieren können. Da kann man sich was abschauen. Einfach mal durchatmen, so haben wir den Tag heute genannt. Und dass wir das alle sehr nötig haben, das hören wir von Eva-Maria Rösler. Sie war in Gießen unterwegs, auf den Spuren der Hessen, denen wie so viele in der Pandemie langsam die Puste ausgeht. Sie hat diese Hessen schon im Januar befragt und es hat sich bis heute nichts geändert. Die Luft ist raus.
Mittags um diese Zeit ist der Seltersweg in Gießen, das ist die Haupteinkaufsstraße in der Stadt, normalerweise sehr belebt. Also alle Geschäfte offen, viele sind auf Mittagessenssuche. Und jetzt aber herrscht hier gähnende Leere zwischen den geschlossenen Läden. Und es scheint auch auf die Menschen hier abzufärben.
Ich bin mittlerweile sehr, sehr müde davon. Ich kann es nicht mehr abhaben. Und ich finde, also mir fällt es schwer, mich generell aufzuraffen für andere Dinge. So Sport machen zu Hause, weil sich eben alles nach Hause verlagert hat. Finde ich sehr schwierig, sich dann zu motivieren.
Also ich würde sagen, man ist schon irgendwie erschöpft, dass das irgendwie kein Ende findet. Also man sieht da kein Licht am Ende irgendwie, dass man sich motivieren kann, das alles noch so durchzustehen, sondern das alles so, man erträgt es noch so ein bisschen, aber man weiß nicht, ob das dann am Ende Früchte tragen wird.
Ich bin total abgenervt, aber es ist halt so, ich sehe es ein, dass es so laufen muss, wie es im Moment ist. Aber ich bin ganz schön unten mit den Nerven, schlechte Laune. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Spiel weiter.
Diese gedrückte Stimmung hat bereits eine weitere Stufe erreicht. So schätzt es zumindest Ulrich Wagner ein emeritierter Soziologieprofessor an der Philipps-Universität Marburg.
Meine Befürchtung geht sogar noch weiter, dass wir nicht nur ein Gefühl von Müdigkeit entwickeln, sondern auch so etwas wie Hoffnungslosigkeit, weil eben die Situation schon so lange so ist, wie sie ist. Und weil sich eigentlich im Moment keine positiven Veränderungen abzuzeichnen scheinen.
Und dieses Gefühl von es wird nicht besser und nichts tut sich, hat sogar eine Fachbezeichnung in der Psychologie. Gelernte Hilflosigkeit, Wagner erklärt.
Gelernte Hilflosigkeit führt einerseits dazu, dass wir tatsächlich in Ermüdung bis hin zur Depression fallen, antriebslos werden, nicht mehr genau wissen, was wir tun sollen. Es kann aber auch dazu führen, dass wir vor dem Hintergrund solcher erlernten Hilflosigkeit rebellisch werden und mit den Dingen, die wir befolgen sollen, nicht mehr konform gehen.
Im Extremfall endet dieses Verhalten dann zum Beispiel in den sogenannten Querdenker-Demos in einigen Bundesländern. Ulrich befürchtet, solche lautstarken Anti-Beschränkungsreaktionen können immer lauter und verbreiteter werden. Es sei denn, aus der Politik kommen einheitliche und stringente Aus- und Ansagen und vor allem die notwendigen Sachmittel.
Und wenn wir das sehen und uns gleichzeitig dann darauf einlassen und sagen, klar, ist jetzt so, jetzt gibt es neue Variationen und wir müssen enttäuschenderweise nochmal Einschränkungen hinnehmen, dann glaube ich, kann man mit dieser Situation auch umgehen.
Noch dazu gibt es zum Glück weiterhin Menschen, die der Pandemiezeit auch Positives abgewinnen können und mit Lebensmut und Lebensfreude diese Situation meistern.
Ich gucke nicht, was nicht geht, sondern ich schaue darauf, was geht. Ja, wir können viel draußen sein, wir können viel im Kontakt sein, wenn auch anders, wie wir es bisher gewohnt waren. Wir können drauf schauen, wie gut es uns in der Vergangenheit ging und können diese Stärken jetzt abrufen. Und ja, daraus schöpfe ich so meine Kraft und meine Energie.
Stärken abrufen, aber Erschöpfung, Müdigkeit, Frustration, diese gelernte Hilflosigkeit, das ist das vorherrschende Gefühl aktuell. Atmen können wir aber noch. Kai Kupferschmidt ist Molekularbiomediziner und Wissenschaftsjournalist. Noch vor der Corona-Pandemie hat er ein Buch über Infektionskrankheiten geschrieben mit dem Titel Seuchen. Und er ist Teil des Teams hinter dem Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Es ist also klar, Kai Kupferschmidt ist einer der Menschen, die jetzt seit fast anderthalb Jahren hauptsächlich mit der Berichterstattung über Corona beschäftigt sind und der durchhält. Hallo, Herr Kupferschmidt.
Hallo.
Wie schaffen Sie das, dass Sie nicht Corona-müde werden oder hat es Sie doch auch erwischt im zweiten Jahr?
Ich glaube, es hat mich schon erwischt, aber wirklich auch erst in letzter Zeit. Ich glaube, dass man am Anfang so eine Phase hatte, als Wissenschaftsjournalist jedenfalls, wo man so viel zu tun hatte und dass einem ja auch das Gefühl gegeben hat, man ist irgendwie aktiv. Also ich hatte die Erfahrung in meinem Umfeld, dass viele meiner Bekannten plötzlich eben nichts mehr zu tun hatten, während ich plötzlich mehr zu tun hatte als sonst. Und ich glaube, da flüchtet man sich dann auch in die Arbeit, so ging es mir jedenfalls. Aber dann merkt man halt auch, dass es in dieser ungewöhnlichen Situation, in der wir leben, plötzlich keine richtigen Begrenzungen mehr gibt. Also die Arbeit wird so ein bisschen grenzenlos, weil ja nichts anderes mehr als Abwechslung dazukommt. Und das hat jetzt, glaube ich, dann nach 14, 15 Monaten irgendwann auch mal seinen Tribut so ein bisschen verlangt.
Also auch für Sie ein Marathonlauf, bei dem man nicht weiß, wie viele Kilometer schon geschafft sind.
Ganz genau. Ich habe auch mit Kollegen in den USA gesprochen. Es war ja schon so, dass man im Dezember irgendwann so das Gefühl hatte, okay, jetzt kommen dann die Impfstoffe wirklich und jetzt wird es so ein bisschen besser und vielleicht wird auch die Arbeit für uns Wissenschaftsjournalisten ein bisschen anders oder weniger. Und dann kamen ja aber genau die Varianten auf und dann kam die ganze Diskussion über die verschiedenen Virusvarianten und es war nochmal eine ganz neue Phase für Wissenschaftsjournalisten zumindest mit extrem viel Arbeit. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, was viele Menschen im Moment, glaube ich, haben, dass man dachte so, das Ziel ist nah und dann wird es einem nochmal so ein bisschen vor der Nase weggeschoben. Mhm. Und das ist extrem demotivierend. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Es ist viel leichter, wenn man von vornherein weiß, okay, ich muss noch ein bisschen durchhalten, als wenn man denkt, ich habe es fast geschafft.
Ja, wir haben es noch nicht geschafft. Ja. Was ein bisschen hilft, sind Erfolge. Die Berichterstattung ist aber voll mit negativen Meldungen. Zu wenig Impfstoff, Chaos bei der Bestellung, die schwierige Zulassung bei AstraZeneca, immer noch über 80-Jährige, die noch nicht geimpft werden konnten und jetzt wieder vielleicht ein Lockdown. Mit welchen Erfolgen, die Sie im Blick haben, verschaffen Sie sich Luft?
Für mich geht es nicht so sehr um die Erfolge. Also ich glaube, Erfolge und Niederlagen, das ist so das, was im Breaking News Cycle oder so natürlich auch ständig eine Rolle spielt. Aber das sind letztlich so Tagesstände in gewisser Weise. Was mir wirklich hilft, ist die ganz große Sicht zu haben. Also eine der Sachen, womit ich selber nicht gerechnet hatte, aber dieser Podcast, den wir machen, da nehmen wir so einen sehr breiten Blick. Also da reden wir auch über andere Erfahrungen in anderen Ländern mit anderen Seuchen teilweise. Und das gibt einem so eine Perspektive, glaube ich, dass ordnet das, was wir jetzt erleben, dieses Klein-Klein, so ein bisschen in so ein größeres Bild ein. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig geholfen hat. Immer zu denken, okay, das ist so einzigartig, es sich jetzt auch anfühlt. Das ist auch gar nicht so einzigartig.
Aber es sind ja auch wirklich sehr positive Dinge in Schwung gekommen mit dieser Krise. Zum Beispiel überhaupt, dass so schnell Impfstoffe bereitgestellt werden konnten, ist ja eigentlich sensationell. Sowas gab es ja bisher noch nicht, dass man innerhalb so kurzer Zeit auch Genehmigungsverfahren und Tests durchbringt. Oder auch, dass in Deutschland ja relativ wenig Todesfälle zu verzeichnen sind und dass die medizinische Versorgung doch ganz gut ist. Wie bewerten Sie da Deutschland im internationalen Vergleich?
Das ist eine interessante Frage. Also wenn man, das muss man glaube ich getrennt betrachten, ne? Wenn man jetzt über die Impfstoffe zum Beispiel redet, absolut, das ist ein riesiger Erfolg. Aber selbst da ist es natürlich so, dass ich mit Forschern spreche, die sagen, okay, super, wir haben das geschafft in irgendwie 12 Monaten, aber bei der nächsten Pandemie muss das eigentlich in 12 Wochen gehen. So ist es irgendwie in der Welt. Jede Zielmarke, die man erreicht, ist dann auch wieder Ansporn, noch besser zu werden. Was Deutschland angeht, ich glaube, wir werden langfristig wahrscheinlich im Blick zurück so ein bisschen eines der Länder sein, die am Anfang sehr gut agiert haben, teilweise mit Glück, teilweise aber auch, weil wir eben einfach die richtigen Sachen früh gemacht haben und die dann nach hinten raus, glaube ich, so ein bisschen schlechter geworden sind. Und das ist etwas, was natürlich irgendwie für die Motivation auch sehr schwierig ist. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland im Moment jetzt in diesen letzten Monaten und Wochen die Chancen nicht ergriffen haben, die wir gehabt hätten, wirklich sehr gut durch die Krise zu kommen. Und wir erlauben uns jetzt so eine gewisse Verzagtheit oder so ein Überlegen in einer Situation, wo wir eigentlich einfach nur das Gleiche machen müssten, was wir ja schon mal gemacht haben. Und dann würden wir vielleicht aus dieser ganzen Krise besser rauskommen. Also das finde ich persönlich irgendwie etwas, was sehr schade ist. Aber es ist natürlich was, was wir auch ganz gut kennen, auch wieder aus anderen Kontexten, dass man sagt, naja, die Länder, die nicht so stark betroffen sind am Anfang, die nehmen das Risiko dann vielleicht auch schon wieder nicht so stark wahr. Und es schwindet so ein bisschen der Druck, so stark zu agieren, wie es vielleicht bei den Ländern der Fall ist, die dann schon ganz Schlimmes erlebt haben vorher.
Dass die Krankheit oft die Lunge befällt und die Menschen bei schweren Verläufen das Gefühl haben, keine Luft zu bekommen, das spielt ja eine Rolle. Das macht Angst. Mir fallen da auch immer die Bilder aus Südamerika ein, wo die Krankenhäuser völlig überlastet sind und die Menschen dann privat Sauerstoffflaschen besorgen für erkrankte Angehörige. Wird eine Krankheit, die einem möglicherweise die Luft nimmt, als besonders bedrohlich angesehen?
Also in meiner Erfahrung ist es so, dass die Menschen eigentlich eher Sachen als bedrohlich empfinden. Ich sag mal Ebola oder so, was in gewisser Weise eine geringere Gefahr wäre für uns in Deutschland, wird als bedrohlicher empfunden, weil es irgendwie mit Blutungen, so unkontrollierten Blutungen zu tun hat, zumindest im klassischen Bild, was die Leute so haben. Das stimmt auch nicht mehr ganz. Aber ich glaube, die Sache mit dem Atem ist es sogar eher so, man hat deswegen diese Bilder nicht. Also es ist etwas, was mich im Moment ja sehr beschäftigt. Die Menschen werden ja in den Krankenhäusern an die ECMO angeschlossen, also die Lungenfunktion wird von einer Maschine übernommen. Das passiert in den Intensivstationen. Das ist aber etwas, was sozusagen außerhalb unseres Blickes passiert. Da gab es die meiste Zeit sehr wenig Bilder von. Und selbst wenn man die Bilder sieht, ist es natürlich in gewisser Weise nicht so dramatisch, wie wenn Menschen jetzt irgendwie verbluten oder so. Und ich glaube, dass das in gewisser Weise eher dazu geführt hat sogar, dass wir irgendwie das Problem dieser Krankheit nicht so intensiv begriffen haben, wie wir es vielleicht hätten begreifen müssen. Und es ist natürlich in Ländern, wo dann zum Beispiel klar wird, wo dann Menschen teilweise sterben, einfach weil nicht genug Sauerstoff mehr verfügbar ist. Da erzeugt das natürlich, glaube ich, nochmal eine andere Angst. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, das findet so abgeschottet in den Intensivstationen statt und dringt nicht so ins allgemeine Bewusstsein.
Einfach mal durchatmen, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Was machen Sie denn, mal ganz unabhängig jetzt von der Krankheit, was machen Sie, um den Kopf frei zu bekommen, um mal durchatmen zu können in dieser Krise?
Es ist ja Gott sei Dank jetzt wieder das Wetter so halbwegs so, dass man draußen joggen gehen kann. Das ist etwas, was mir zusätzlich gefehlt hat, muss ich sagen. Ich gehe ganz gerne ins Fitnessstudio, um den Kopf frei zu kriegen. Die sind jetzt natürlich die ganze Zeit geschlossen gewesen. Und das führt dann noch mehr dazu, dass man sich so eingeschlossen fühlt, glaube ich. Aber jetzt wirklich rauszugehen und im Idealfall zu joggen, wenn nicht auch einfach mal lange spazieren zu gehen oder so, ist etwas, was mir wahnsinnig hilft. Ich finde es schwierig, mich auf Bücher zu konzentrieren im Moment. Dazu passiert irgendwie zu viel anderes dann in meinem Kopf. Aber wie so viele Menschen habe ich wahrscheinlich mehr Netflix-Serien in diesem Jahr geguckt als im Jahr davor.
Vielen Dank, Kai Kupferschmidt, für die Einblicke in mehr als ein Jahr Corona-Berichterstattung. Maiti Nguyen Kim ist eine preisgekrönte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin, die selbst komplizierte Zusammenhänge gut verständlich macht und vor allem viele junge Fans hat. Wenn man sie sieht und hört, dann wünscht man sich, dass man von ihr in Chemie unterrichtet worden wäre. Und wir atmen jetzt mal durch mit ihr.
Was super spannend ist, ist die ganze Forschung zu Atmung und Gesundheit.
Man könnte ja meinen, Atmen ist so eine grundlegende Überlebensfunktion. Was kann man da schon viel falsch oder richtig machen? Naja, wir atmen manchmal zu flach, zu schnell oder zu viel durch den Mund, vor allem wenn wir gestresst sind. Es ist wirklich was dran an der Empfehlung, bei Stress erstmal ruhig durchzuatmen, zum Beispiel in einer Prüfung oder vor einem wichtigen Vortrag.
Dass Atmung nicht nur Luft holen ist, sondern Einfluss auf unser Nervensystem hat, ist inzwischen wissenschaftlich ganz gut belegt.
Es konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass bestimmte Atemtechniken Neurotransmitter im Gehirn stimulieren können. Zum Beispiel Gamma-Aminobuttersäure ist da ein Fall.
Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA, ist ein Neurotransmitter, das heißt ein Signalmolekül, das Gehirnaktivitäten runterregelt oder hemmt. Die hemmende Wirkung von GABA ist ziemlich wichtig für unser Gehirn. Also, dass wir aktive Gehirnzellen brauchen, das ist klar. Aber auf der anderen Seite sind wir so vielen Reizen ausgesetzt, dass es ohne GABA eine völlige Reizüberflutung wäre. Wir wären gar nicht mehr dazu in der Lage, Informationen zu ordnen oder zwischen verschiedenen Reizen zu differenzieren. Diese Hemmung durch GABA braucht unser Gehirn auch, um, ich sag mal, zu verhindern, dass Schaltkreise im Gehirn übersteuern und sozusagen eine Rückkopplung entsteht. Das passiert nämlich bei einem epileptischen Anfall. Deswegen werden bei Epilepsie auch Medikamente eingesetzt, die die GABA-Konzentration erhöhen. Doch GABA hat viele Funktionen. Zum Beispiel hilft es uns nicht nur bei der Konzentration, sondern auch bei der Entspannung. Und deswegen spielt es auch eine Rolle bei Krankheiten, die mit Stress in Verbindung stehen. Zum Beispiel Bluthochdruck.
Durchatmen im MyLab. Das vertiefen wir jetzt nochmal. Für dieses Durchatmen brauchen wir Lebewesen ja spezielle Atmungsorgane. Das bekannteste davon ist natürlich die Lunge. Wir Menschen haben sie und andere Landwirbeltiere auch. Sie ist es, die uns mit dem Sauerstoff versorgt, den die Stoffwechselprozesse in unserem Körper brauchen, um überhaupt ablaufen zu können. Und die Lunge entsorgt das Abfallprodukt Kohlendioxid, das bei diesen Stoffwechselprozessen entsteht. Stefan Hübner stellt uns dieses Organ genauer vor.
Im Brustkorb sitzt sie gut geschützt, die Lunge. Aus zwei Lungenflügeln setzt sie sich zusammen, Furchen unterteilen diese ihrerseits nochmal in Lungenlappen. Rechts besteht der Lungenflügel aus drei Lappen, der linke hat nur zwei, was daran liegt, dass sich der linke Lungenflügel den Platz in der Brust mit dem Herzen teilt. Verteilt auf mehrere Segmente durchziehen das Innere der Lunge unzählige kleine Luftkanäle. Sie bilden ein verzweigtes System, das den Sauerstoff nach dem Einatmen in der Lunge verteilt. Das Luftkanalsystem beginnt an der Luftröhre mit zwei Hauptkanälen. Das sind die Hauptbronchien und sie verzweigen sich in immer kleinere Kanälchen, je weiter es in die Lunge hineingeht. Am Ende der kleinsten Verzweigungen finden sich kleine Bläschen, die Alveolen. In der Lunge eines Erwachsenen gibt es von ihnen etwa 300 Millionen Stück und 5 Alveolen haben in etwa einen Durchmesser von 1 Millimeter. An den Alveolen passiert etwas ganz Wichtiges. Dort gelangt nämlich der Sauerstoff ins Blut. Damit das effizient gelingt, schmiegen sich Blutgefäße, Äderchen, von außen an die Wände der Alveolen. Das alles ist so zart gebaut, dass der Sauerstoff problemlos von der Lunge ins Blut übertreten kann. Im Gegenzug gelangt Kohlendioxid aus dem Körper in die Lunge und kann gleich im Anschluss ausgeatmet werden. Drei Fakten sind dabei noch interessant. Die verästelten Bronchien sind nicht nur Transportkanäle für Gase, sie vergrößern auch die innere Oberfläche der Lunge. Dadurch kann in ihr maximal viel Sauerstoff und Kohlendioxid ausgetauscht werden. Das Lungenvolumen eines Erwachsenen beträgt im Durchschnitt 5 bis 6 Liter. Das Gas in ihrem Inneren macht die Lunge außerdem sehr leicht. Das kann man sogar sehen. Die Lunge eines frisch geschlachteten Säugetieres schwimmt als einziges Organ auf dem Wasser. Zweitens sind die Adern der Lunge direkt mit dem Herzen verbunden, über einen eigenen Blutkreislauf namens Lungenkreislauf. Damit die Lunge drittens ihren Aufgaben nachkommen kann, muss sie den Gas-An- und Abtransport mit pumpenden Atembewegungen unterstützen. Dafür ist sie jedoch auf Hilfe angewiesen, denn die Lunge selbst hat nicht die Muskulatur dafür, dass sie das selbst könnte. In die Bresche springen Zwerchfell- und Zwischenrippenmuskulatur. Dank ihrer Hilfe atmen wir ein. Das Ausatmen erfolgt zumeist passiv. So funktioniert, in groben Zügen, die Lunge des Menschen und der übrigen Säugetiere. Bei Vögeln, Fröschen oder Echsen sieht die Sache wieder anders aus. Und noch größer und verblüffender ist die Vielfalt der Atmungsorgane bei wasserbewohnenden Tieren. Aber das wäre schon wieder eine neue Geschichte.
Die Lunge, zwei Flügel, die uns quasi Flügel verleihen. Wer ein Musikinstrument spielt, der weiß, man muss üben, wenn man schöne Stücke spielen können möchte. Da braucht man also auf jeden Fall schon mal Durchhaltevermögen. Und wer ein Blasinstrument erlernt hat, der weiß auch, da braucht man ganz schön Puste. Und auch für die Singstimme ist der Atemfluss immens wichtig. Und da ich gleich mit dem Saxophonisten Oliver Leicht spreche aus der HR Big Band, hören wir mal, wie das klingt, wenn er spielt. 2-in-1.
Thank you.
Oliver Leicht ist der Saxophonist, den wir da gerade spielen gehört haben. Herr Leicht, worauf kommt es bei so einem Stück an?
Bei so einem Stück, da sind sehr viele Noten zu spielen, gerade und auch für die Saxophonisten an manchen Stellen. Da ja, geht's um gutes Auge und Ohr, nicht unbedingt direkt am Thema dran, was wir jetzt gerade haben. Aber es gibt auch sehr lange Phrasen, von daher muss man auch gucken, dass man ja zur rechten Zeit genügend Luft geholt hat.
Aha, also die braucht man schon auch auf jeden Fall immer zum Saxophonspielen. Erinnern Sie sich noch daran, wie es war, als Sie zum ersten Mal in ein Saxophon gepustet haben? Kam da gleich ein Ton?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Ich schätze aber mal schon. Ich erinnere mich aber an eine andere Situation. Das war, da spielte ich schon Saxophon und Klarinette und hatte die Möglichkeit, zum ersten Mal in eine Querflöte rein zu pusten, muss ich dann sagen, weil mehr habe ich da nicht probiert. Und das ist so deutlich anders als bei Saxophon und Klarinette, dass ich das da so falsch gemacht habe, insofern, dass ich viel zu viel Luft genommen habe und mich dann doch mal kurz hinsetzen musste. Obwohl ich ein junger Sprössling war, wurde mir nämlich da kurz schwarz vor Augen.
Aha. Ja, Querflöte ist ja ganz schwierig, weil man nicht direkt reinbläst, sondern ja eigentlich die Luft da so dran vorbeizischt.
Genau, das war dann auch für mich der Teil, den ich neu dazulernen musste.
Von der Luftführung her, so nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, was ist da das schwierigste Instrument?
Von denen, die ich spiele, ich spiele Holzblasinstrumente und zwar Klarinette, Saxophon und Querflöte, ist es meiner Meinung nach oder für mich auch die Querflöte, weil man da mit dem Körper, mit der Luftführung, also mit der Richtung und der Stärke und der Geschwindigkeit, mit der man die Luft da in Richtung Flöte bewegt, am meisten machen muss, was sich auch direkt auf den Ton auswirkt. Bei der Klarinette und beim Saxophon ist das ein bisschen weniger.
Und insgesamt bei anderen Instrumenten noch, wo braucht man am meisten Luft?
Am meisten braucht man, je tiefer das Instrument ist, desto mehr Luft braucht man auch dafür. Also eine Tuba oder eine Bassposaune oder auch tiefe Saxophone brauchen einfach eine größere Luftmenge, damit diese Schwingungssäule da in Gang gesetzt wird, sage ich mal. Mhm. Und umgedreht ist es natürlich bei den ganz hohen Instrumenten. Da geht es dann wirklich mehr um die Dosierung und wie wenig man da reingeben muss.
Die Dosierung, ganz wichtig. Sie haben es ja auch gesagt, bei der Querflöte ist Ihnen erstmal schwindelig geworden, weil Sie da irgendwie mit zu viel Luft gearbeitet haben ganz am Anfang. Wie lange braucht man denn, bis man ein Blasinstrument so beherrscht, dass man da nicht aus der Puste kommt?
Oh, das ist, glaube ich, sehr stark persönlichkeitsabhängig. Da kenne ich jetzt so welche, die fassen irgendein Instrument an und können sofort spielen. Und es gibt andere, die müssen sich jahrelang damit abmühen. Beides führt zum Ziel. Ich glaube, das kommt einfach ganz, ganz stark darauf an, wie man selbst, physiognomisch aufgestellt ist. Also manche haben einfach auch Lippen, das zugehörige Atemorgan oder auch eine Mundstellung. Die passt einfach für gewisse Instrumente besser als für andere. Und wenn man dann das Glück hat, das Instrument zu erwischen, dann geht's schnell. In anderen Fällen muss man vielleicht ein wenig mehr dran arbeiten.
Aber egal, welche Voraussetzungen man mitbringt, man kann ja diesen langen Atem trainieren. Wie macht man das?
Ja, also in meinem Fall kann ich sagen, habe ich das meiste wirklich dann an den Instrumenten geübt und trainiert quasi. Also dass man einfach durch viel Üben Wege findet, möglichst effektiv mit der Luft zu haushalten. Es gibt ein paar wenige, also ich kenne nur ein paar wenige, muss ich sagen, ein paar wenige so Atemübungen, die dann meistens anderen Fachgebieten entnommen sind. Sei es im Gesang, Sänger machen sehr viel mit Atemübungen oder müssen sich mehr darum beschäftigen, weil auch der Körper ja auch letztendlich ihr Instrument ist. Da habe ich so ein paar Übungen mal aufgenommen. Und was mir sehr geholfen hat, war, ich habe mal eine Weile lang so ein paar 4-5 einfache Übungen morgens zum Start des Übens aus Yoga-Übungen entnommen. Und das half also einmal, die Luft besser zu führen, besser seinen eigenen Körper da kennenzulernen. Und danach war man vor allen Dingen unglaublich erfrischt und hatte wahnsinnig viel Sauerstoff im Blut und konnte stundenlang arbeiten. Das war auch toll.
5 bis 6 Liter Lungenvolumen ist so der Durchschnitt beim erwachsenen Menschen. Wissen Sie zufällig, wie groß Ihr Lungenvolumen ist?
Absolut durchschnittlich, weiß ich ziemlich genau, weil ich habe gerade letzten Sommer wieder mal so einen medizinischen Rundum-Check-up gemacht. Da wurde auch das Lungenvolumen und auch die Lungenfähigkeit getestet. Also das ist bei mir nicht größer oder nicht kleiner, als man von der Statur her erwarten würde. Die Ärztin war nur erstaunt, wie fest ich pusten kann.
Ah, das dann doch. Und das ist unabhängig offensichtlich vom Volumen. Ja. Wie ist das denn, wenn man vor Publikum spielt und vielleicht ein bisschen aufgeregt ist? Das ist ja schlecht für die Atmung.
Das nimmt Luft, genau. Ja, also es ist alles, was einen in irgendeiner Form beeinflusst, geht auch auf den Lufthaushalt, sage ich mal. Also das geht von Nervosität, Lampenfieber, was Sie jetzt ansprechen, oder auch wenn irgendwas nicht so klappt. Also zum Beispiel, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt und ein Akkord stimmt nicht so gut, wie er stimmen könnte, einfach im Zusammenspiel, dann kostet das schlicht und ergreifend mehr Luft, als ein stimmender Akkord tun würde.
Und was machen Sie gegen das Lampenfieber? Einfach tief durchatmen, viel ausatmen?
Naja, also ich habe keine Rezepte, wie ich da so ansonsten mit umgehe. Ich bin mit dem Glück gesegnet, dass ich noch nie so wahnsinnig nervös war auf der Bühne und das ja jetzt schon mehr als 2 Jahre lang mache. Von daher hilft da auch die Praxis, sag ich mal. Aber jetzt, ich habe keinen so einen Kniff oder sowas, der mir hilft. Es gibt nach wie vor immer mal wieder Situationen, da wäre ich einfach nervös, kann ich nichts gegen machen.
Danke, Oliver Leicht von der HR Big Band. Lampenfieber war gerade Thema. Mit der richtigen Atmung kann man da auf jeden Fall gegensteuern. Und das kann man lernen. Es gibt diese Kniffs, zum Beispiel von Katja Vogt, die schon vielen Menschen in ihren Coachings geholfen hat, richtig durchzuatmen.
Wenn wir aufgeregt sind, wenn wir nervös sind, dann neigen wir eher zu einem. Wenn wir uns erschrecken, dann machen wir nicht, sondern wir machen. Und durch dieses, was wir ganz oft machen, haben wir ganz viel Luft in unserem Brustkorb. Und das führt dann dazu, wenn ich jetzt einfach so mit dir spreche, dass mir irgendwann, und zwar sehr schnell, die Luft dann nicht mehr reicht und dann wirkt die Stimme schnell gepresst. Also es geht darum, dass du das Ausatmen lernst. Und das lernst du am allerbesten zum Beispiel auf ein langes F. Und zwar machst du diese Übung natürlich nicht, wenn du auf der Bühne stehst. Und du machst die auch nicht zum allerersten Mal 2 Minuten vor deinem Vortrag, indem du nochmal kurz um die Ecke gehst und sagst, da hat doch die Katja Vogt irgendwas gesagt, ich soll auf ein langes F ausatmen. Nein, das ist eine Übung, die musst du oft machen, damit sich dein Körper auch daran gewöhnt. Also, zum Beispiel geht diese Übung so, dass du einfach einatmest und dann auf ein langes F ausatmest, so lange, bis du keine Luft mehr hast. Und dann strömt automatisch so viel Atem, so viel Luft in deinen Körper ein, wie du benötigst. Und darauf kannst du dich übrigens verlassen, dass dein Körper sehr gut weiß, wie viel Luft er braucht und dass er sich diese Luft auch holt.
Einfach mal durchatmen, HR2 Kultur der Tag. Wir können ja sowohl unbewusst als auch bewusst atmen. Das bedeutet auch, wir können beeinflussen, wie wir atmen und wir können dahin kommen, unsere Atemkapazität voll auszuschöpfen und auch entspannter zu sein durch Training. Durchhalten, das ist so ein Stichwort, den berühmten langen Atem haben. Meistens sehen wir bei erfolgreichen Menschen oder Unternehmen nur das Ende der langen Strecke, die dahin geführt hat. Die Rückschläge, die Durststrecke, bevor der Erfolg kam, die wird ja meist nicht beachtet. Daniel Bauer hat sich auf die Suche begeben und hat ein Beispiel aus Hessen gefunden, das zeigt, wie das geht mit dem Durchhalten. Eine gute Idee für ein Produkt ist schön, aber längst noch nicht alles. Eine gute Geschäftsidee ist nicht viel wert, wenn man nicht den langen Atem hat, sie auch umzusetzen. Aller Anfang ist schwer. Das hat auch Christoph Seib mit seinen Koltern erlebt. Vielleicht kennen Sie das Wort noch. Koltern, das sind flauschige hessische Kuscheldecken. Aber inzwischen läuft das Geschäft. Daniel Bauer hat ihn in Gießen besucht.
In Gründerzentren erwartet man heutzutage ja eigentlich vor allem IT-Nerds, die an neuen Smartphone-Apps tüfteln. Aber in Gießen treffe ich hier den Gatsby der hessischen Kuscheldecken. Christoph Seib hatte vor über 10 Jahren die Geschäftsidee mit den flauschigen rund 3 Quadratmeter großen Koltern. Und heute läuft es richtig gut, sagt mir seine Mitarbeiterin Anna Kinjauska. Besonders beliebt sind die mit den hessischen Stadtmotiven, aber nicht nur.
Was auch gut läuft, ist der Tatort-Kolter. Den haben wir auch schon tausende Male verkauft. Aber klar, es gibt auch unter den Städtekoltern beliebte Motive wie Gießen oder Frankfurt oder der Bembelkolter, der ist ja auch unter den Hessen vor allem sehr beliebt.
Angefangen hat alles 2007 mit einem typisch hessisch-nicht-hessischen Missverständnis, erzählt mir Christoph Seib.
Als ich zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, gib mir mal einen Kolter, mir ist kalt, und sie absolut nicht wusste, was ich von ihr wollte, weil sie keine Hessin war. Und dann hat die Idee so 1-2 Jahre in mir scheinbar gereift und 2011/12 habe ich angefangen, sie umzusetzen. Und 2013 ist der Online-Shop dann online gegangen.
Und wie bei vielen Geschäftsideen war der Anfang erstmal schwer. Christoph Seib hat das Geld per Crowdfunding im Internet eingesammelt und ist dann von Textilmesse zu Textilmesse getingelt. Immer auf der Suche nach Stoffen, Webereien und natürlich Kunden. Irgendwann lagen die ersten fertigen Kolter im Lager und er wusste nicht, wie viele er davon überhaupt verkaufen würde. In solchen Situationen hilft ein langer Atem.
Also ich glaube, was zum langen Atem dazugehört, ist, dass man realisiert, dass man nicht weiß, was man alles nicht weiß. Es gab schon Aufträge, die kamen gefühlt aus dem Nichts. Und dann beim Gespräch hat sich herausgestellt, die habe ich vor anderthalb Jahren bei irgendeiner Veranstaltung mal irgendwie bei einem Sekt in ein Gespräch verwickelt. Das heißt, langer Atem verbunden mit ein bisschen Zutrauen, Vertrauen, Hoffnung darauf, dass das, was man tut, irgendwann Früchte trägt.
Und bei Christoph Seib hat sich der lange Atem ausgezahlt. 2016 bekommt er den Hessischen Gründerpreis und im Online-Shop gibt's inzwischen von Kissenbezügen bis zum Geschirrtuch so ziemlich alles, was man aus rechteckig geschnittenem Stoff machen kann. Selbst die Corona-Pandemie kann den Siegeszug der hessischen Decken nicht aufhalten.
Bei uns läuft es schon einiges besser als vorher, bedingt natürlich dadurch, dass stationäre Geschäfte teilweise geschlossen hatten. Und die Menschen kaufen momentan mehr online als vor Ort. Das haben wir schon gemerkt.
Aber obwohl es gut läuft, braucht man auch nach Jahren noch den sprichwörtlich langen Atem, sagt mir Christoph Seib beim Abschied. Ein Geschäftsmodell am Laufen zu halten, ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber ein bisschen ruhiger atmen, das kann man nach über 10 Jahren dann doch.
Und wenn jetzt irgendwas passiert, dann habe ich halt einfach Referenzwert und weiß, okay, die Liquidität sieht halt im Sommer nicht so gut aus, wie sie im Winter aussieht, weil da halt Saison ist und weil da Artikel abverkauft werden. Und das ist halt so. Und früher habe ich dann irgendwie 3 Monate im Sommer da rumgesessen und konnte keinen Kaffee genießen, weil ich gedacht habe, Mist, das funktioniert nicht. Und jetzt weiß ich halt doch, es funktioniert, es dauert halt nur noch ein halbes Jahr, bis das Geld wiederkommt.
Eine Erfolgsgeschichte mit hessischen Koltern. Durchhalten, dranbleiben, das sind die Stichworte. Die Nachrichtenwelt ist ja eher kurzlebig. Viele Themen ploppen kurz auf und sind auch schnell wieder vergessen. Dabei würde es sich bei vielen Dingen lohnen, immer wieder hinzuschauen, gerade wenn es um Missstände geht. Natürlich gibt es Journalisten, die das tun, aber es wird ihnen in den Redaktionen nicht gerade leicht gemacht. Viele Stellen werden weggekürzt und langfristige Recherchen kosten Geld. Umso schöner ist es, dass es einen Preis gibt, der Beharrlichkeit auszeichnet. Dieser Preis heißt der lange Atem. Michael Rediske ist für die Organisation dieses Preises zuständig und er ist außerdem Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. Hallo, Herr Rediske.
Schönen guten Tag.
Der Preis wird seit 2007 vom DJV Berlin, dem Journalistenverband Berlin-Brandenburg, verliehen an Menschen, die in Berlin-Brandenburg leben und arbeiten. Gucken wir mal auf die Arbeiten der Nominierten. Haben Sie da ein Beispiel für uns, das uns klar macht, aha, das ist preiswürdig?
Ja, also wir haben jedes Jahr 3 Preise und die werden ausgewählt aus 9 Nominierungen, die von einer hochkarätigen Jury aus Chefredakteuren und Chefredakteurinnen der Region bestimmt werden. Also ich könnte Ihnen jetzt beispielsweise nennen Sebastian Leber, das ist ein Redakteur des Tagesspiegel hier in Berlin. Der hat seit Jahren über Verschwörungstheorien und Reichsbürger recherchiert und das ist natürlich jetzt sehr aktuell geworden, aber der hat einen langen Atem bewiesen, weil er das schon seit Jahren macht, als noch kaum jemand von uns den Begriff Reichsbürger kannte. Ja. Mhm. Oder wir haben 3 Männer und Frauen, die vom RBB hier in Berlin-Brandenburg über den Profitdruck in Kinderkliniken recherchiert haben. Das ist auch nicht eine Reportage mal, wo man mal 3-mal hingeht in eine Kinderklinik, sondern die haben wirklich in verschiedenen Kliniken zum Teil auch undercover recherchiert und damit dann auch Missstände aufgedeckt.
Wie kommen
das ist
Sie?
Einer der Gründe, auch warum wir diesen Preis haben.
Wie kommen Sie an Ihre Nominierten? Wer schlägt die Kandidaten vor?
Naja, wir veröffentlichen das in der Region, aber auch darüber hinaus. Es gibt ja auch viele, die beispielsweise im SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung publizieren, die aber in Berlin leben oder auch hier mal recherchieren. Die erfahren schon davon. Wir machen das seit 2007 als Journalistenverband und der Preis ist schon so bekannt, dass die Leute sich, wenn wir das ausschreiben, dann auch von selber melden. Diejenigen, die eben auch schon, ich sag mal, 1-2 Jahre und manche auch viel länger an einem Thema recherchieren.
Wird es schwieriger für die Kollegen, langfristig zu recherchieren, weil auch im und am Journalismus bei den Zeitungen und bei den Sendern gespart wird? Wie ist da Ihr Eindruck?
Also auf jeden Fall gilt das für die Lokalzeitungen und die regionalen Zeitungen, bei denen am meisten gespart wird. Da wissen wir ja, dass auch, wie Sie sagen, Redaktionen zusammengelegt werden. Und gerade das, was so das Sahnehäubchen ist für solche Zeitungen, also auch mal jemand freizustellen von der Tagesarbeit, der sich dann einen Monat oder auch länger zumindest zeitweise widmen kann einem langen Thema, das können sich immer weniger leisten. Das sehen wir hier in der Region, gerade in Brandenburg, bei den kleineren bzw. den Regionalzeitungen. Wir kriegen immer mehr Einsendungen und die besten Einsendungen und die größten Chancen haben im Moment tatsächlich die Medien, die sich das noch leisten können. Das sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, das ist hier in Berlin aber sicherlich auch der Tagesspiegel, das ist auch der Spiegel mit seinem Hauptstadtbüro. Wir haben hier natürlich auch viele Einsendungen von Medien, die sich hier in der Hauptstadt angesiedelt haben und die dann doch noch mehr Möglichkeiten haben, da auch Geld zu auszugeben.
Die Beharrlichkeit der Journalisten wird da ausgezeichnet. Was bedeutet das eigentlich, beharrliche Berichterstattung?
Naja, beharrlich ist für uns jetzt gerade auch eine Überumschreibung dieses langen Atems. Ja, wir wollen der grassierenden Kurzatmigkeit gerade im Tagesjournalismus was entgegentun, die ja diese Kurzatmigkeit wird ja vom Internet auch gefördert. Jeder will möglichst schnell Klicks und in möglichst kleiner Frequenz immer schnell hintereinander. Und deswegen haben wir uns damals 2007 überlegt, gerade diejenigen auszuzeichnen, die dem etwas entgegensetzen, die sich auch mal mit einem Thema ein Jahr, zwei Jahre und manche tun das über ein Jahrzehnt hinweg beschäftigen. Das ist Beharrlichkeit und das muss natürlich auch eine bestimmte Qualität haben und wir würdigen auch solche, die dann besondere öffentliche Wirkung erzielen, die also wirklich was rausgefunden haben, was dann auch zu Veränderungen geführt hat.
Hat Corona eigentlich die Berichterstattung verändert? Ist es schwieriger geworden, einen langen Atem zu bewahren in diesen Zeiten?
Also ich würde sagen, die Journalisten und Journalistinnen, die den langen Atem haben, die machen das auch weiter. Problematisch ist Corona gewesen, gerade auch für die Tagesjournalisten und Journalistinnen, die beispielsweise jetzt kaum noch Interviews in Präsenz machen konnten oder die eigentlich reisen müssten. Also für Auslandsjournalisten, für Korrespondenten, Korrespondentinnen ist es natürlich viel schwieriger geworden. Das zeigt sich bei uns auch in der Auslandsberichterstattung, dass wir aus Ländern in Lateinamerika, wo Corona grassiert, eigentlich nur noch indirekt etwas hören und gar keine Bildberichterstattung mehr haben, weil auch die Korrespondentinnen von ARD und ZDF da gar nicht mehr hinreisen können beispielsweise.
Vielen Dank, Michael Rediske, über die Auszeichnung für Journalisten, die dranbleiben. Der lange Atem. In diesem Jahr wird die Veranstaltung am 29. April dann stattfinden als Hybrid. Ein sehr erfolgreicher Song, auf den man schnell kommt, wenn man dieses Thema bearbeitet, ist Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Wir hören zum Durchatmen aber eine Version von Caroline Kebekus, der Comedian. Diese Version hat sie beim Deutschen Comedypreis 2014 gesungen.
Ich schwör zu euch herab, die geilste Sau dieser Welt. Latex auf dem Arsch wie aus dem Ei gepellt. Oh, oh, wird ein Preis verliehen, dann komm ich angerauscht. Echo Bambi Romy, goldene Henne tut's auch. Oh, oh, und bin ich schon einmal da, sing ich dieses Lied. Na klar, nein, ihr kommt hier nicht mehr weg, der Schlüssel ist versteckt. Atemlos, jedes Mal, endlos Schleife ist brutal. Atemlos, Übelkeit, Panik macht sich langsam breit. Atemlos, Brechdurchfall, Schweißausbrüche hier im Saal. Atemlos, penetrant, Technoschlager, Hitmutant. Dieser Song ist ewig, mehr als 4 Minuten. Doch ihr sitzt hier fest und könnt nicht fliehen. Wenn ihr jetzt noch mitklatscht, sing ich ihn noch einmal. So eine Preisverleihung, die kann sich ziehen.
Etwas anders atemlos mit Caroline Kebekus. Missstände aufzudecken, das ist das Ziel vieler journalistischer Beiträge. Und wer Missstände anprangert, der braucht oft, wie wir gehört haben, einen langen Atem. Schon bei der Recherche und auch wenn es darum geht, wirklich Veränderungen anzuschieben. Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Wer eine Vision von einer besseren Welt hat, der muss nicht etwa zum Arzt, wie Helmut Schmidt das mal formuliert hat. Nein, wer Visionen hat, braucht eben nur extrem viel Durchhaltevermögen. Wie das in sozialen Bewegungen läuft, darüber berichtet Hadija Haruna-Ülker.
Der lange Atem der Provokation. So lautet der Titel des Sachbuchs der Historikerin Christina Schulz, in dem sie vor knapp 20 Jahren über die zweite Frauenbewegung in Deutschland und Frankreich zwischen 1968 und 1976 schrieb. Frauenräte und Selbsthilfegruppen, Aufstand gegen männliche Avantgarde, Proteste gegen das Abtreibungsverbot. Den Feministinnen von damals ging es wie ihren Vorstreiterinnen darum, Geschlechterungerechtigkeit zu überwinden. Ihre Bilanz damals wie heute: Frauen haben mehr Freiräume gewonnen, aber noch nicht alle Ziele erreicht. Der kollektive Protest hat in Europa eine lange Tradition, kennt viele Anlässe, Formen und Verläufe, die immer wieder ein Zeichen setzen. Wir sind auch da, wir wollen etwas. Und wir bleiben beharrlich. Die neuen sozialen Bewegungen in Deutschland, die wie die Anti-AKW-Bewegung in den 70er Jahren ihren Anfang nahmen, wollten im Unterschied zur klassischen Arbeiterbewegung nicht nur die soziale Frage überwinden, sondern hatten insbesondere auch Umweltthemen und die Anliegen von Minderheiten im Blick. Seither geht es also um Mitbestimmung und unser Miteinander, um Verteilungsfragen, Menschenrechte, Frieden, um globale Themen wie Klimawandel, heute angeführt von Fridays for Future. Und dort, wo dem Aufschrei ein langer Atem folgte, stiegen die Erfolgsaussichten, weil aus einer Protestbewegung eine soziale wurde und aus Protest Politik. Soziale Veränderung ist kein Sprint, sondern ein Marathon, erklärte der Bildungsreferent Timo Luthmann 2019 in seinem Handbuch »Politisch aktiv sein und bleiben«. Darin beschreibt er, was zu tun ist, um nicht auszubrennen. Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Zeitmanagement zum Beispiel. Oder die eigene Motivation zu hinterfragen und gemeinsam mit anderen Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Inzwischen finden sich in den jüngeren sozialen Bewegungen wie der dritten Frauenbewegung immer neue Ansätze für mehr Gleichberechtigung, offline wie online. Viele von ihnen nehmen mehrfach Diskriminierung in den Blick. Sie schöpfen damit den Atem ihrer Vorreiterinnen weiter aus. Doch auch wenn die seit 1969 auch in Westdeutschland aktive Schwulen- und Lesbenbewegung mit der Abschaffung des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs, mit dem Homosexualität bis 1994 kriminalisiert wurde und die Ehe für alle im Jahr 2017 einiges erreicht hat, befinden sich queere Menschen noch immer in der Position mehr oder weniger akzeptierter. Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf Rassismus. Es brauchte den Tod des Afroamerikaners George Floyd, damit die bereits seit 2013 in den USA aktive Black Lives Matter-Bewegung im Sommer vergangenen Jahres auch hierzulande den Blick auf schwarzes Leben lenkte und einen Rassismus mit mörderischer Qualität, wie zuletzt das rassistisch motivierte Attentat von Hanau gezeigt hat. Und aktuell wird wieder vermehrt darüber diskutiert, was soziale Bewegungen schon seit Ende der 70er Jahre forderten: die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten. Als eine Kulturrevolution, ähnlich wie 68, beschreibt es der Sozialwissenschaftler Steffen Vogel, was sich aktuell unter dem umkämpften Begriff der Identitätspolitik vollzieht. Die Diskussion darüber zeigt, dass der jahrzehntelange Einsatz noch nicht zur Emanzipation aller geführt hat. Dafür brauchen die Bewegten also auch in Zukunft noch einen langen Atem.
Wie sozialen Bewegungen nicht die Luft ausgeht. Einen langen Atem haben, das kann man zum Teil üben, wie wir gehört haben. Wenn es um den Teil geht, wo Geduld gefragt ist, wo wir statt Kurzstrecke eben einen Marathon bewältigen müssen, da wird's schon schwieriger. Abwarten können, auch längere Wartezeiten nicht nur zu erdulden, sondern vielleicht auch noch kreativ zu gestalten, das ist die hohe Kunst. Timo Reuter ist Autor von Warten, eine verlernte Kunst. Herr Reuter, wir müssen lange durchhalten in dieser Pandemie, wir müssen Einschränkungen aushalten und das für einen nicht definierten Zeitraum. Dass uns das schwerfällt, das fühlen wir alle. Manche Dinge sind leichter zu ertragen, wenn man den Grund kennt. Warum fällt uns das Aushalten eines schwer zu beeinflussenden Ablauf so schwer?
Naja, das hat gleich mehrere Gründe und Sie haben ja einige davon auch schon genannt. Also das Warten fällt uns generell schwer, weil es zum einen mal Stillstand bedeutet und wir aber in einer sehr beschleunigten Welt leben. Wir sind ja gewohnt, dass alles immer ganz schnell weitergeht. Und zum anderen mal bedeutet Warten auch Ohnmacht. Also wir haben es ja selten nur selbst in der Hand, ob der Bus kommt oder wann die Pandemie ein Ende hat. Und das große Versprechen unserer Zeit ist aber die Selbstbestimmung. Und ich würde sagen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch aus Beobachtung, dass es uns ganz schwer fällt, mit Ohnmacht umzugehen. Also es wirkt sehr bedrohlich und man fühlt sich eben handlungsunfähig dabei. Das ist, glaube ich, so das Generelle. Und jetzt kommt im Speziellen eben natürlich nochmal dazu, dass zum einen die Unsicherheit sehr groß ist. Also wie lang müssen wir überhaupt warten und was kommt als nächstes für eine schlechte Nachricht? Das heißt, die Bedrohung wirkt sozusagen noch größer, weil wir es noch weniger selbst in der Hand haben. Und zum anderen mal ist natürlich auch die existenzielle Komponente gerade sehr stark. Also man kann das kaum mit dem Warten auf den Bus vergleichen. Ja, die Freiheitsrechte, die Gesundheit, die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen, all das ist eben gerade in Gefahr.
Konnten Menschen denn mal besser warten? Warum haben wir das verlernt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das Warten früher bestimmt auch nicht immer schön war, wenn man so an das Warten auf das Ende der Dürreperiode denkt. Und dennoch gibt es ein paar Faktoren, die schon dafür sprechen, dass die Menschen früher anders oder besser oder auch gelassener warten konnten. Also zum einen mal war das Warten früher normal. Also es gab keine Alternative. Es gab eben keinen Supermarkt um die Ecke, wenn die Ernte eben mal ausfiel, ja, und die Dürre länger gedauert hat. Es war normal und genauso normal wie dieses Warten war auch der Leerlauf dabei. Also es gab keine Smartphones und viele Menschen konnten nicht mal lesen. Das ist eine Situation, wo wir heute ja beinahe verrückt werden würden. Aber damals war das einfach normal, den Leerlauf dabei zu erleben. Und drittens mal gab es auch noch keine Uhren oder keine so genauen Uhren. Und Zeit wurde eben auch noch nicht mit Geld verrechnet. Und ich glaube, das alles führt dann schon dazu, dass das Warten früher positiver konnotiert war. Also das zeigt zum Beispiel ein Blick in das Grimmsche Wörterbuch. Da können wir lesen, dass Warten früher hieß Ausschau halten oder aufpassen. Wir kennen heute noch die Warte und den Wärter. Und Warten hieß auch pflegen. Und man muss sich mal überlegen, früher hat man Menschen gewartet. Heute wartet man ja nur noch Maschinen. Also es gibt schon einige Indizien, die zeigen, dass das Warten früher anders konnotiert war als heute. Heute ist es ja immer nervig und verlorene Zeit und es fällt uns ganz schwer.
Ja, Leerlauf können wir gar nicht ertragen und die Uhr haben wir dann auch nochmal zusätzlich im Smartphone. Was kann uns denn helfen, wieder besser mit dem Warten klarzukommen?
Na, vielleicht könnten wir die Uhr wegwerfen. Also wir können natürlich auf vielfältige Weise versuchen, das Warten schöner zu gestalten und vielleicht auch an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass all das auch Grenzen hat. Wir sind alle Kinder unserer schnellen Zeit und wir können auch nur im Rahmen unserer doch auch begrenzten, also unterschiedlich begrenzten Möglichkeiten überhaupt uns bewegen. Und das sieht man gerade jetzt in der Corona-Pandemie ja ganz deutlich, dass die Möglichkeiten, die die Menschen haben, eben sehr unterschiedlich sind.
Und Sie haben es ja auch schon gesagt, in früheren Zeiten hatte man einfach eine andere Einstellung. Man hat es gar nicht als Leerlauf empfunden, möglicherweise das Warten. Wie kann man da an der Einstellung arbeiten?
Also es geht im Prinzip darum, loszulassen. Das Warten im Hier und Jetzt anzunehmen und nicht ständig auf die Uhr zu schauen oder auf die neuesten News. Und ich habe auch, nachdem ich das Buch geschrieben habe, mal festgestellt, da war ich auf einer Wandertour, dass es beim Wandern eigentlich ähnlich wie beim Warten ist. Ja, also wenn man ständig auf das Ziel schaut, irgendwo hoch oben, der Berg im Nebel oder auf der Karte, dann kommt es einem unglaublich weit vor. Aber wenn man einfach Schritt für Schritt läuft, ist man irgendwann einfach da. Das ist so das eine. Und das andere ist aber, dass wir uns ja fragen müssen, ob man immer nur Ablenkung will. Also ob es nicht auch manchmal gut ist, eben die Leere zuzulassen zum Beispiel. Oder wir haben vorhin über die Ohnmacht gesprochen. Ja, und in der Psychologie gibt es dann auch den Ratschlag, eben die Ohnmacht auch nicht permanent nur zu verdrängen, sondern auch zu sagen, man gibt ihr auch mal Raum. Also Gefühle kommen und gehen, aber sie gehen eben vor allen Dingen auch dann, wenn sie kommen dürfen.
Wie ist es mit dem Aktivwerden in der Wartezeit, sodass das Warten eigentlich zur Nebensache wird? Wie geht das?
Man kann natürlich auch, jetzt gerade sind unsere Aktivitäten ja sehr eingeschränkt und trotzdem gibt es ja Sachen, die man tun kann. Stichwort Innenschau oder Meditation. Aber man kann natürlich auch versuchen, mal Sachen zu machen, die man immer schon mal machen wollte, aber für die man vorher nie die Zeit hatte. Wie gesagt, es ist gerade eingeschränkt und trotzdem gibt es da Möglichkeiten. Also zum Beispiel kreativ zu werden. Und ich habe ja gerade schon mal die Leere angesprochen. Die Leere ist ja, und auch die Langeweile, da liegt ja eine große Chance drin. Also für viele Kreative, die sagen, die Langeweile, das ist eigentlich das Tor, durch das man schreiten muss, um dann zur Muse zu kommen.
Warten, eine verlernte Kunst, dass Sie das Buch geschrieben haben, liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Was würden Sie denn heute in Ihrem Buch anders schreiben mit der Erfahrung der Pandemie?
Also ich konnte das natürlich nur nicht absehen, dass eigentlich wenige Monate nach dem Erscheinen meines Buches das Warten zu einer Art omnipräsentem Dauerzustand wird. Und ich hatte damals auch ein Szenario wie die Pandemie jetzt nicht vor Augen. Und trotzdem, glaube ich, steht vieles in anderer Form eigentlich auch schon in dem Buch drin. Also dieses existenzielle, krisenhafte Warten, ja, das erleben Menschen ja schon immer. Also Menschen, die auf ein Spendeorgan warten oder auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Und auch der Faktor, dass das kollektiv passiert, das gibt es eigentlich schon immer. Also das Warten auf das Ende der Dürre zum Beispiel. Und was trotzdem jetzt neu ist, ist, glaube ich, dass das Ganze global erscheint. Und ich denke dennoch, dass die Pandemie jetzt meinem Buch auch zu einer Art ungeahnter, aber auch trauriger Aktualität eben verholfen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich ehrlich gesagt so viel anders machen würde. Natürlich würde ich noch eher auf dieses Warten in der Pandemie und wie man das auch nutzen kann eben, eingehen, auch gesellschaftlich nutzen kann. Ja? Also es ist ja gerade eine Situation, alles liegt irgendwie auf Eis und das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wir uns kollektiv überlegen, wie wollen wir leben und wie soll die Welt eigentlich nach Corona aussehen.
Vielen Dank, Timo Reuter. HR2 Kultur der Tag, einfach mal durchatmen. Das ist es, was wir nach mehr als einem Jahr Pandemie und der Aussicht auf weitere Freiheitsbeschränkungen brauchen. Und deshalb haben wir uns angeschaut, wie wir einen langen Atem bekommen können und wie uns das weiterbringt. Die Sendung können Sie als Podcast hören. Zu finden sind wir auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und die Wiederholung läuft auch später nochmal im Radio, 21.05 Uhr bei HR Info. Die Tagredaktion hatten in dieser Woche David Alf, Hadija Haruna Oelker, Dorothea Schuler, Birgit Spielmann und mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.